Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie rein.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Hallo und herzlich willkommen zum Politisiert-Podcast, dem jungen Politik-Podcast mit meinem Mitpodcaster Leonard Wolf.
Und der bezaubernden Samantha Jo Klug.
Ja, nun sind wir in Folge 6 nach einer kürzeren oder auch längeren Sommerpause, die unangekündigt war, weil wir dann spontan entscheiden mussten, vor allem ich muss vor allem auf meine Kappe nehmen, dass ich mich angesichts dessen, was alles in der Uni so los war, dafür entschieden habe, eine Pause zu machen. Nun starten wir aber wieder voll durch, voll konzentriert und haben auch wieder 4 Themen für euch mitgebracht. Zunächst einmal in der Kategorie, was gibt's Neues? Was hat Leo denn da mitgebracht?
Ich habe ja, nachdem ich in der letzten Aufnahme ja über das Thema Informationsfreiheit gesprochen habe und aber auch schon einige Folgen zuvor über die Informationsfreiheitsanfrage an das Bundeskanzleramt zum Innovation Council, hatte ich ja versprochen, dass ich die stellen würde, um da noch weitere Informationen herauszufinden. Und da möchte ich ein kleines Update geben, beziehungsweise zu einer anderen IFG-Anfrage, die ich gestellt habe und wo ich gerade vorhin quasi die Antwort aus dem, oder vielleicht auch nicht die Antwort, das erfahrt ihr nachher, mitgebracht habe. Genau.
Vielleicht aber beabsichtigt, dass wir jetzt wieder einsteigen und extra gewartet haben.
Genau.
Ich fange an mit einem Thema, was ich Leo eigentlich auch als längeres Thema rausgesucht habe, was ich nun versuche als kurzes Thema zu benutzen und Leo wird es wahrscheinlich dann auch ergänzen können. Und zwar soll es um Dragonfly gehen, einen Vorschlag, den der Google-Konzern unterbreitet hat, um in den Internetmarkt in China einzusteigen.
Genau, und als langes Thema habe ich etwas spontan, aber dazu vielleicht später auch nochmal mehr, mir mal den LehrerInnenmangel in Berlin oder aber auch so ein bisschen bundesweit angeschaut, da das ja jetzt quasi kurz vor dem Ende der Sommerferien in einigen Bundesländern doch auch ein relevantes und wichtiges Thema ist. Und du, Sam?
Genau, also bei was steckt dahinter? Möchte ich über die lange Dürrephase in Deutschland sprechen und die Auswirkungen der Dürre, beziehungsweise auch welche Subventionen die Landwirte und Landwirtinnen erwarten können oder eben doch nicht erwarten und was für Subventionen sie sonst so bekommen. Ja, dann können wir auch gleich anfangen mit dem ersten Thema. Leo.
Ja, ich möchte einen kleinen Blick zurückwerfen auf eine Informationsfreiheitsanfrage, die ich ja vor einigen Wochen tatsächlich im Kontext unseres Podcasts gestellt habe. Und zwar habe ich damals über den Innovation oder über die Konstitution des sogenannten Innovation Councils im Bundeskanzleramt gesprochen und wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, wer denn alles in diesem Innovation Council sitzt und haben uns aber gefragt, was denn da so besprochen wird. Und sowas wie die Teilnehmerinnenliste konnten wir tatsächlich einigen Presseartikeln entnehmen, aber was zu konkreten Inhalten war weder aus der Pressemitteilung der Bundesregierung noch aus anderen Quellen nicht so richtig festzustellen. Und deshalb habe ich mir überlegt, okay, ich nutze mal die Möglichkeit einer Informationsfreiheitsanfrage an das Bundeskanzleramt und habe das dann tatsächlich getan. Ich habe am 2.6. die Anfrage geschickt an das Bundeskanzleramt und habe darum gebeten, dass sie mir ein Protokoll dieser konstituierenden Sitzung zu senden und zusätzlich auch nochmal eine Liste der Teilnehmer, um einfach zu schauen, ob tatsächlich die in der Presse genannten Teilnehmerinnen und Teilnehmer das tatsächlich so stimmte. Und ich habe zusätzlich auch noch darum gebeten, dass sie mir sämtliche Dokumente, die besprochen wurden, zusenden. Und nachdem das Bundeskanzleramt dann etwas verspätet, knapp um eine Woche verspätet, darauf reagiert hat, habe ich die etwas ernüchternde Antwort erhalten, dass sie den Antrag ablehnen, aber das aus, genau, wir sind alle ganz traurig, aber zumermaßen aus durchaus auch plausiblen Gründen muss man ausnahmsweise mal zugeben. Zum einen haben sie gesagt, hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmerliste kann man sich aus allgemein zugänglichen Quellen selbst beschaffen. Das ist so einer der Gründe, weshalb eine Behörde sagen kann, hier, diese Information, die gibt es so oder so schon online oder die ist schon veröffentlicht, dann müssen wir sie euch, müssen wir sie dem Antragsteller oder der Antragstellerin nicht noch einmal zusenden. Und da hat das Bundeskanzleramt tatsächlich dann auch auf einen Artikel verlinkt, den ich in der Vorbereitung für das Thema damals gelesen habe. Und dann haben sie bezüglich des Protokolls gesagt, dass keins angefertigt wurde. Das, genau, kann man ein bisschen irritierend finden, aber gleichzeitig ist es halt tatsächlich ja auch nur eine, oder in Anführungszeichen, nur eine konstituierende Sitzung gewesen, sodass es wahrscheinlich eher so ein, hier, wir kommen alle zusammen, sagen mal hallo, lernen uns kennen und gehen dann auch wieder und gehen dann zu den Schnittchen oder so. Genau, vermutlich nur sowas gewesen ist. Ich vermute, dass das in den bei den zukünftigen Sitzungen anders gelagert sein wird, dass da wahrscheinlich Protokolle angefertigt werden. Aber das ist zumindest was, was ich aktuell noch nur mutmaßen kann. Und ich werde da aber auch in Zukunft ein Auge drauf haben, ob vielleicht, wenn ich mitbekomme, dass da eine weitere Sitzung stattgefunden hat, man vielleicht dann nochmal ein Protokoll anfragen kann.
Zumindest wurden unsere Anmerkungen bestätigt, dass ja die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen nach wie vor ein bisschen fragwürdig ist, was den Anteil der Zivilgesellschaft angeht und den Einfluss.
Genau, denn anscheinend versteht das Bundeskanzleramt Innovationen vor allen Dingen aus wirtschaftlicher Sicht. Aber um nicht ganz so ernüchternd zu enden, oder vielleicht auch doch, das müssen wir gleich noch schauen, habe ich noch eine zweite IFG-Anfrage mitgebracht, die ich einige Zeit später gestellt habe und wo ich tatsächlich heute die Antwort bekommen habe. Und zwar wieder eine Anfrage an das Bundeskanzleramt. Zwar ist es so, dass am 19.06. der allseits beliebte US-amerikanische Präsident Donald Trump einen Brief an die Bundeskanzlerin geschickt hat. Und nein, es war kein Brief, wie was für ein großer Fan er doch von ihrer Arbeit sei. Nein, es ging eher um, wenn man den Presseberichten darüber glauben darf, eher um die in seinen Augen zu geringen Verteidigungsausgaben und seinen wachsenden Frust darüber. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch mal interessant, wie so ein Brief aussieht, den Donald Trump der Bundeskanzlerin schickt, und habe deswegen beim Bundeskanzleramt angefragt, hier, ich hätte gern diesen Brief, der zuerst in der deutschen Botschaft in Washington einging. Und nachdem tatsächlich es jetzt einige Zeit gedauert hat, bis das Bundeskanzleramt auf diese Anfrage reagiert hat, lag, wie gesagt, die Antwort heute in der Post, und auch hier wird die Anfrage abgelehnt, aber zumaßen aus ein bisschen spannenderen Gründen. Denn hier ist es so, dass das Bundeskanzleramt der Meinung ist, dass der Schutz internationaler Beziehungen nach § 3 Nummer 1 des Bundes-IFGs
Wer kennt sie nicht?
Richtig, richtig. Tatsächlich eine höhere Gewichtung genießt als quasi das öffentliche Interesse hieran. Und das ist zumermaßen tatsächlich ein Ausnahmetatbestand. Ich finde, man könnte hier so ein bisschen sich die Frage stellen, wenn es doch tatsächlich auch schon in der Presse Artikel dazu gab, inwiefern dann denn tatsächlich die quasi internationale Beziehungen dadurch gefährdet sind. Also wenn quasi Inhalte schon bekannt sind und man eigentlich nur noch wissen möchte, wie denn vielleicht Donald Trump solch einen Brief schreibt, dann könnte man, finde ich, das schon argumentieren. Und der zweite Grund ist der sogenannte allgemeine Geheimnisschutz. Denn anscheinend wurde dieser Brief, und das ist auch etwas, was ich zumermaßen dann jetzt erst aus dieser Antwort gelernt habe, als Verschlusssache eingestuft. Und dann muss das, also grundsätzlich ist das erstmal kein Grund, eine IFG-Anfrage abzulehnen. Aber was dann geschehen muss, ist, es muss eine Prüfung vorgenommen werden. Das heißt, wenn ich ein Dokument anfrage, das als Verschlusssache eingestuft ist, dann muss sich die Behörde dieses Dokument vornehmen und nochmal quasi schauen, ist denn diese Einstufung tatsächlich gerechtfertigt. Aber auch hier kommt das Bundeskanzleramt zu der Entscheidung, dass keine Deklassifizierung vorgenommen werden muss und tatsächlich Verschlusssache in diesem Fall gerechtfertigt ist. Aber auch was das angeht, bin ich so ein bisschen skeptisch und jetzt aber auch ein wenig naja, am Überlegen oder vielleicht auch etwas ratlos, wie ich da weiter vorgehen solle. Also natürlich kann ich sagen, okay, Bundeskanzleramt hat so entschieden. Dann wird das wohl schon so passen. Aber vielleicht ist es doch auch zumindest noch die Mühe wert, einen Widerspruch an dieser Stelle einzulegen. Ich glaube, das werde ich mir vielleicht bis zur nächsten Folge überlegen, vielleicht bis zur übernächsten, mal schauen. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt mal erfahren, dass Informationsfreiheitsanfragen leider auch nicht nur immer positiv ausgehen, sondern manchmal auch ein bisschen ernüchternd sind.
Wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen. Das, obwohl ich mich schon so darauf gefreut habe, zu lesen, was und vor allem auf welche Art und Weise Donald Trump Angela Merkel einen Brief schreibt. Aber leider sollte es wohl nicht sein.
Sam, dann kommen wir doch jetzt zu deinem kleinen Thema.
Genau, also mein kleines Thema ist ja dein ursprünglich geplantes großes Thema, nämlich Dragonfly. Google hat nämlich arbeitet laut Berichten seit ungefähr Frühjahr 2017 an der Idee, in China eine zensierte Suchmaschine anzubieten. Das bringe ich deswegen jetzt zum Thema, da eben auch in die Öffentlichkeit drang, dass sich mehr als 1000 Mitarbeiter nun dagegen geäußert haben, beziehungsweise ihre Bedenken geäußert haben und gesagt haben, dass eben diese Art der Arbeit dringende moralische und ethische Fragen aufwerfen würde. Und außerdem kritisieren sie auch, dass eben zum Beispiel gar keine Transparenz darüber herrscht, was überhaupt die Zukunftspläne sind für China und für den chinesischen Markt. Und dass es gegebenenfalls gegen interne Richtlinien verstoßen könnte, die sich Google gesetzt hat. Nämlich zum Beispiel, dass sie eben keine Dienste anbieten, die zur Verletzung von Menschenrechten führen. Und die Suchmaschine würde eben gewisse Vorgaben der kommunistischen Führung in China diesen folgen, indem sie eben einzelne Themen gar nicht erst anbieten. Also eben ähnlich wie aktuelle Suchmaschinenanbieter in China. Und warum das so attraktiv ist für Google? China hat eben den weltweit größten Markt von Internetnutzern und vor allem nach wie vor ein riesiges Potenzial. Also auch wenn es, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber ich sag mal, ca. 730 Millionen Menschen gibt, die in dem Land schon es nutzen, ist natürlich nur ein geringer Teil der Bevölkerung. Das heißt, das Potenzial zu wachsen ist auch noch relativ groß und da möchte man halt frühzeitig rein. Wenn man sich jetzt anschaut, Google hat eben also bis 2010 die Internetsuche in China auch also angeboten und dort dann eben eingestellt, also teilweise Dienste von Google eingestellt und sich bewusst aus dem chinesischen Markt zurückgezogen, eben aufgrund der Einschränkungen der Informationsfreiheit zum Beispiel in China und auch gewisser anderer Menschenrechtsverletzungen. Das ist aber auch nicht der erste Fall, dass große Unternehmen zum Beispiel mit China zusammenarbeiten und solche Art von Zensuren anbieten. Apple hat eben auch gewisse Apps, die sie in China bewusst nicht anbieten, eben in Absprache mit der chinesischen Regierung. Jetzt als Beispiel. Und auch Google überlegt eben dort wieder sozusagen in den Markt einzusteigen.
Ja, das ist natürlich insofern spannend, weil tatsächlich auch bei den großen US-amerikanischen Tech-Unternehmen der chinesische Markt immer interessanter wird, der nun doch tatsächlich auch sehr groß ist. Und also gerade die Entscheidung, die du von Apple auch gerade angesprochen hast, die sind ja tatsächlich quasi Google ein wenig voraus und haben sich jetzt, sind quasi schon eingeknickt und werden zukünftig die iCloud-Daten von chinesischen Nutzerinnen und Nutzern beispielsweise auf Servern in China speichern, was es natürlich den chinesischen Behörden einfacher macht, dort darauf zuzugreifen. So, und ich glaube, genau darum geht es auch bei Google. So, die wollen halt diesen doch sehr großen Markt nicht missen.
Genau, eben. Also es ist schon aktuell ein sehr großer Markt, es hat enormes Potenzial und Google hat da wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, abgehängt zu werden von anderen Anbietern, wie eben Apple, die schon kooperieren und lässt sich dementsprechend darauf ein. Bedenklich ist natürlich dennoch, inwiefern es auch den Image von Google vielleicht zum Beispiel schadet. Und ich würde mir doch wünschen, wenn das ein bisschen stärker in die öffentliche Debatte auch rückt, solche Entwicklungen. Eben um zu zeigen, dass es eben nicht in Ordnung ist zu sagen, aufgrund des Marktdrucks ist das die einzige Option, die man hat, um eben Marktführer zu bleiben, dass es da vielleicht auch eine kritische Auseinandersetzung gibt.
Ja, also es ist ja auch quasi das komplette Gegenteil von dem, wie sich Google eigentlich auch gerne gibt und genau. gerne in der Öffentlichkeit sich präsentiert. Und dann aber quasi mit solch schwierigen Staaten zusammenzuarbeiten, ist dann nicht ganz das, was deren PR-Abteilung gerne kommunizieren würde.
Wobei man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten sollte, dass natürlich auch viele Staaten wie Deutschland eben genauso eine Zusammenarbeit mit China pflegen, wo man dann halt auch immer zweiseitig bewertet.
Das stimmt, aber vielleicht sollten wir tatsächlich die deutsch-chinesischen Beziehungen uns auch mal auf die Themenliste setzen für die Zukunft. Ich glaube, da könnte man auch spannende Dinge darüber erzählen.
Sicherlich. Zumindest während des Sommerlochs ist dafür auf jeden Fall Platz.
Genau.
Ja, wenn du nichts mehr zu dem Thema hast, würde ich auch überleiten wollen zum Hintergrundthema. Was steckt dahinter? Und du hast uns als erstes den Lehrermangel notgedrungen mitgebracht.
Die Sommerferien neigen sich dem Ende und bald geht es wieder los für viele Schülerinnen und Schüler in Berlin, aber auch bundesweit. Und trotzdem gibt es gerade ein Thema, das vor allen Dingen Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern Kopfschmerzen bereitet, und zwar der LehrerInnenmangel in vor allen Dingen den ostdeutschen Bundesländern und aber auch den Stadtstaaten Bremen und Berlin. Aber tatsächlich eigentlich auch nicht nur da, aber da sind die Probleme tatsächlich am größten. Und so fehlen beispielsweise in Sachsen 230 Stellen, die nicht besetzt sind. Aber auch in Sachsen-Anhalt, wo die Schule bereits vor kurzem wieder losging, waren für die ausgeschriebenen Stellen der Sekundarschulen fast die Hälfte noch nicht besetzt. Und da muss man sich ja so ein bisschen überlegen, was sind denn die Gründe dafür, weshalb kann es denn überhaupt dazu kommen? Und aber was ist tatsächlich auch das wirkliche Ausmaß und was kommt da vielleicht noch auf uns zu? Dazu hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht, in der sie davon ausgehen, dass bis 2025 allein 35.000 Lehrkräfte für die Grundschulen bundesweit fehlen und für die Sekundarstufe 1 bis 2030 rund 27.000 mehr Lehrkräfte gebraucht werden. Und dieser Mangel lässt sich vor allen Dingen dadurch erklären, dass tatsächlich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Deutschland stärker steigen und vor allen Dingen auch stärker als angenommen, weil mehr Kinder geboren werden und aber auch junge Menschen nach Deutschland zuwandern. Und das sorgt aber gleichzeitig dafür auch, dass die Prognose, wie viele zusätzliche Lehrkräfte künftig gebraucht werden, gerade noch etwas schwierig ist und deshalb auch die Kultusministerkonferenz das erst Ende des Jahres tatsächlich diese Prognose präsentieren möchte. Und das sorgt aber, wie gesagt, dafür, dass man ja jetzt versucht, auf Teufel komm raus, quasi so schnell wie möglich noch neue Lehrerinnen und Lehrer zu akquirieren oder andere Lösungen für dieses Problem zu finden. Und so ist es beispielsweise in Thüringen der Fall, dass das Bildungsministerium überlegt hat, dass ehemalige DDR-Horterzieherinnen reaktiviert werden sollen, um die Personalnot in der Schule zu lindern und dem zu begegnen. Sachsen möchte Lehrkräfte beispielsweise mit einer Prämie belohnen und oder anreizen, wenn sie aus den Schulen in der Stadt quasi aufs Land gehen und dort aktiv werden. Und in Berlin, womit ich mich tatsächlich ein bisschen am intensivsten in dieser ganzen Thematik beschäftigt habe, gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Zum einen der Quereinstieg. Das ist ja tatsächlich auch gar nichts mehr so komplett, eine so komplett neue Methode. In Berlin wird es tatsächlich seit 2016, kommt es gehäuft dazu, dass es auch unter Lehrerinnen und Lehrern QuereinsteigerInnen und Quereinsteiger gibt, sodass beispielsweise in den Berliner Grundschulen in dem Jahr 2017 schon über 50% der freien Stellen mit Quereinsteigern besetzt wurden. Aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass nicht einmal mehr die Quereinsteiger reichen, sodass man sich überlegt hat, auch Lehrer ohne volle Lehrbefähigung quasi einstellt. Und das sind dann Lehrkräfte, die diesem besonders akuten Lehrermangel quasi entgegenwirken sollen, aber auch weniger verdienen als aktuelle Lehrkräfte. Und was dieser Lehrermangel aber tatsächlich auch mit sich bringt, vor allen Dingen man muss ja mal versuchen, das Positive zu sehen, vor allen Dingen für Grundschullehrerinnen und Lehrer ist für dieser Lehrermangel dazu, dass sie besser bezahlt werden. Das heißt, beispielsweise in Ländern wie NRW oder Schleswig-Holstein, die folgen jetzt dem Berliner Beispiel, dass Grundschullehrer ebenso bezahlt werden wie die Oberschullehrer, denn das war bisher immer nicht der Fall, da tatsächlich teilweise das Grundschul- oder das Studium für Grundschullehrerinnen und Lehrer kürzer war als das für Oberschullehrerinnen und Lehrer, aber das tatsächlich sich eigentlich auch in den vergangenen Jahren schon wieder ausgeglichen hat und es dementsprechend eigentlich auch nur eine notwendige Anpassung war.
Ja, genau, da wollte ich auch gerade darauf zu sprechen kommen, dass ja viele GrundschullehrerInnen auch immer noch das Problem haben, dass sie eben aufgrund schon sehr lange vorausgehender Entwicklungen des Schulsystems schlechter bezahlt werden, obwohl sie eigentlich eine ähnliche oder gleich lange Ausbildungszeit genießen und auch gleiche Qualifikationen haben und nur im pädagogischen Bereich eben anders geschult sind. Dass das natürlich ein großes Problem ist und gerade die Grundschulbildung ist ja enorm wichtig, wenn man zum Thema Bildungsgerechtigkeit, wenn man eben da auch darüber spricht und über soziale Mobilität, die ja auch laut dem Bildungsbericht, der ja auch veröffentlicht worden ist im Juni, glaube ich, Ende Juni oder Juli, auf jeden Fall vor kurzer Zeit veröffentlicht worden ist, 2018, dass sich ja auch zeigt, dass die soziale Mobilität in Deutschland immer noch sehr gering ist, also sprich Menschen, die zum Beispiel einen Hintergrund haben, also nicht akademischen Hintergrund, wo beide Eltern nicht studiert haben, dass das da sehr unwahrscheinlich ist, dass sie studieren, wohingegen, also da ist die Wahrscheinlichkeit bei rund 30% ungefähr, wohingegen es sich das schlagartig ändert. Wenn man aus einem akademischen Haushalt kommt, dann liegt es bei 80%. Und ich meine, der Grundstein dafür wird ja im Primarbereich, also in der Grundschule, schon gesetzt. Darum ist es halt gerade da wichtig, dass man eine gute Ausbildung hat und auch genügend Mittel sozusagen einsetzt, um eben auch dort an diesem Punkt schon SchülerInnen zu fördern.
Das stimmt natürlich vollkommen. Gerade in Berlin ist das aber auch so ein bisschen die Auswirkung von so strukturellen Problemen, wie dass an den Berliner Universitäten einfach auch nicht genügend Studienplätze für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer vorhanden waren und das also tatsächlich auch nicht nur ein Problem ist, dass vielleicht nicht genügend Menschen den Beruf eines oder den Job eines Grundschullehrers oder einer Grundschullehrerin attraktiv finden, sondern dass es auch tatsächlich einfach nicht die Möglichkeit gab.
Ja, zumal ja auch eigentlich man sagen muss, dass man kommt ja nicht, nachdem man kriegt ja, also wenn man ein Kind bekommt, ist ja nicht so, dass es im nächsten Jahr in die Schule kommt, sondern da sind ja auch immer, also man hat ja die Daten eigentlich von den Kindergärten und klar gab es einen Teil durch Zuzug, also sei es jetzt zwischen den Bundesländern gewechselt oder aus dem Ausland hergezogen. Aber das ist ja doch der kleinere Teil und das größte Problem ist ja eigentlich, dass man den Bevölkerungszuwachs falsch einkalkuliert hat und dementsprechend die Studienplätze zum Beispiel teilweise manchen Bundesländern nicht der Zahl entsprechend angeboten hat. Und das ist natürlich auch ein ganz klares Fehlverhalten der Bundesländer, die da falsch kalkuliert haben, obwohl die Zahlen ja eigentlich vorhanden waren. Also wie gesagt, man kann ja auf Daten zugreifen und das wurde ja anscheinend nicht getan.
Genau, und gerade in Berlin ist es ja quasi ein weiteres Problem, was den ganzen Bildungssektor angeht oder reiht sich in eine Reihe mit diversen anderen Problemen. Wenn man sich den Zustand der Schulen hier in Berlin anschaut, die Ausstattung und aber auch grundsätzlich, wie sich das in den nächsten Jahren gestalten wird mit den Schulplätzen für die Kinder, dann genau, ist das so ein bisschen, zumindest wenn man sich mit der Berliner Bildungspolitik beschäftigt, schon wieder ein großes Thema, wo man tatsächlich ja dann auch das Gefühl erhalten muss, dass Bildungspolitik tatsächlich nicht den Stellenwert genießt, den es vielleicht verdient hätte.
Ja, absolut. Wobei man halt immer sagen muss, es wird ja versucht, jetzt eigentlich viel zu spät, eindeutig zu spät, eben zu sanieren und auch auszubauen oder neu zu bauen. Aber da ist dann auch wieder das Problem, dass man gar nicht so viele Anbieter findet, die diese Leistungen, also diese Sanierungsmaßnahmen und sowas erfüllen können. Und das auch wieder viel zu lange dauert und eben viel zu spät geschieht. Aber immerhin bewegt sich da jetzt ein bisschen was.
Genau, da hast du natürlich vollkommen recht. Man muss schon sagen, dass sich was bewegt. Und wir wissen, dass die Mühlen in Behörden manchmal etwas langsamer arbeiten. Aber genau, trotzdem ist es, glaube ich, auch hier gerade relevant, dass darauf auch immer noch ein Augenmerk gelegt wird und sich jetzt nicht darauf ausgeruht wird, dass doch jetzt was getan wird, sondern auch weiterhin hingeschaut wird und der Finger manchmal vielleicht auch in die Wunde gelegt wird.
Genau, darum ist es eben doch schwierig mit diesen ganzen Sofortmaßnahmen, wie man die bewerten soll. Also im Prinzip lassen sich ja dann auch daran messen, ob es funktioniert oder nicht. Aber man muss natürlich langfristig jetzt eben die Zahlen anpassen, was Studienplätze, Verfügbarkeiten angeht und auch die Attraktivität, dass eben das Grundschul-, also das Gehalt für GrundschullehrerInnen angepasst wird auf das von Oberstufen- oder eben HochschullehrerInnen. Und das sind natürlich erste Schritte, aber man muss halt akut auch was machen, weil natürlich man kann auch jetzt die jetzige Generation nicht hängen lassen. Und dementsprechend finde ich es auch schwierig, da die Balance zu finden, was jetzt angebrachte Maßnahmen sind. Aber auf jeden Fall sollte Ziel sein, aus den Fehlern zu lernen und in Zukunft es besser zu machen und sich an aktuellere Zahlen zu richten. Zumal man ja auch in den Bundesländern Unterschiede sieht, wie kalkuliert worden ist.
Vollkommen richtig. Vielleicht nochmal auch, um den Bogen zurückzuspannen zum Lehrerinnen- und Lehrermangel. Ich finde beispielsweise auch die Lösung mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, also ist vielleicht nicht die optimalste so, aber ich glaube, dass die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger tatsächlich auch einen viel zu schlechten Ruf genießen. So, wir haben das ja auch schon beide erlebt im Umgang mit Eltern und Schulleitungen, dass da das auch ein akutes Thema war und sich Schulleitungen da teilweise gerne mit brüsten, dass sie ja keine Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger haben. Das, da kann ich die harsche Kritik daran vielleicht auch gar nicht immer so sehr nachvollziehen.
Ist halt stark einzelfallabhängig. Also weil natürlich ist die pädagogische Ausbildung, die im Hintergrund steht, was sehr wichtig ist für den Lehrerberuf, gerade in Zeiten, in denen eben auch das, was gefordert wird von dem Lehrpersonal, eben auch immer mehr wird, auch erzieherisch. Und darum ist es natürlich ein wichtiger Bestandteil. Darum muss man einfach gucken, wie man das auch gestaltet, diesen Quereinstieg. Aber das sind alles Projekte, die man jetzt unbedingt angehen muss und für die Zukunft sich zu Herzen nehmen muss, dass man eben nicht wieder in eine solche Notsituation kommt und dass es sich vor allem nicht noch verschlimmert.
Vollkommen richtig. Dann war es das auch mit meinem etwas spontanen Thema Lehrerinnen und Lehrermangel bundesweit und in Berlin. Sam, dann kannst du doch jetzt anfangen.
Ja, dann starte ich jetzt. Der Sommer, den wir hinter uns haben, war einer der wärmsten und vor allem trockensten Monate, also nicht nur Monate, sondern Sommer, die wir in letzter Zeit erlebt haben. Das äußert sich zum Beispiel bei Niederschlagsunterschieden vom langfristigen Mittelwert in Schleswig-Holstein zum Beispiel von 60 Liter pro Quadratmeter oder auch in Niedersachsen von 43 Liter pro Quadratmeter weniger als im sonstigen Mittelwert. Und das hat dazu geführt, dass eben viele Bauern und Bäuerinnen ein großes Problem haben mit ihrer Ernte dieses Jahr und große Verlustausfälle und Schäden melden. Und dementsprechend wurde eben angefragt oder eben darauf hingewiesen, dass man ja vom Bund auch Unterstützung ersehnt, weil normalerweise sind die Länder eigentlich dafür zuständig. Allerdings gibt es einen Ausnahmefall, nämlich wenn diese Dürre ein Ereignis von nationalem Ausmaße darstellt. Unsere zuständige Ministerin, Frau Glöckner, hat sich dazu geäußert, dass das alles erstmal geprüft werden muss und hat die Entscheidung ein bisschen herausgeschoben und gesagt, dass sie es erst Ende August entscheiden möchte, wenn die Erntebilanz vorliegt. Allerdings gibt es bereits Zahlen, sowohl von dem Verband, also von dem Deutschen Bauernverband, der Schäden in circa 1 Milliarde Euro erstmal zu Protokoll gegeben hat, aber auch aus den Ländern kommen ähnliche Zahlen. Also das addiert, kommt man eben auf eine ähnliche Zahl. Beispielsweise Schleswig-Holstein hat schon den größten Anteil mit 422 Millionen Euro Schaden, der eben durch diese Wetterbedingungen entstanden ist. Und das letzte Mal kam es zu dem Fall, dass eben Ersatzzahlungen geleistet worden sind 2003. Damals waren es 72 Millionen Euro, also wesentlich weniger. Man muss aber auch sagen, dass man das eben noch nicht abschätzen kann, ob diese Zahl wirklich am Ende rauskommt oder ob sich das nicht noch durch Preisveränderungen beispielsweise zumindest leicht ausgleicht. Das weiß man eben nicht. Was man sagen muss, ist, dass es eben die so Zahlungen vom Bund auch schon wegen anderen Krisen gab. Zum Beispiel für markt- und preisbedingte Krisen 2009 oder eben auch 2010. Und in anderen Jahren gab es eben auch immer mal wieder Millionenbeträge für die Landwirtschaft, um eben zu unterstützen. Oder eben auch bei Hochwasser gab es das schon mal in den letzten Jahren. Allerdings noch nicht für Dürre. Also das war das letzte Mal 2003. Ob es dazu kommt, wird sich erst im August entscheiden. Ich dachte, ich nehme mir das mal zum Anlass, um eben auch ein bisschen zu schauen, wie ist denn eigentlich die aktuelle Lage der Landwirtschaft in Deutschland? Wie sieht es da aus mit Subventionen? Und prinzipiell kann man sagen, dass 2% der Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten. Das hat sich innerhalb der letzten 100 Jahre insofern verändert, dass es mal Anfang des 20. Jahrhunderts 38% waren und mittlerweile eben ein extrem kleiner Teil. Gerade unser tertiärer Sektor, also der Dienstleistungssektor, ist enorm gewachsen im Vergleich dazu. Und es hat sich auch verändert, was für Betriebe wir haben. Also im Vergleich gab es 1970 noch über 1.140.000 Betriebe mit einer Durchschnittsgröße von 11 Hektar oder von gut 11 Hektar. Und heutzutage gibt es nur noch, muss man sagen, 275.000 Betriebe ungefähr mit einer Durchschnittsgröße von 60 Hektar, also 60,5 Hektar, um genau zu sein. Und da sieht man ja schon, dass immer mehr kleinere Vertriebe verdrängt werden und es eigentlich der Trend oder die Tendenz dahin geht, immer größere Betriebe zu errichten. Und da ist eben auch die Frage, inwiefern man das Risiko mit abfedern muss, jetzt auch als Bund, oder inwiefern ich auch dieses Risiko getragen werden muss durch eben diejenigen, die das Unternehmen betreiben, wobei natürlich immer die Frage der Auswirkungen dabei im Raum steht. Also kommen wir wirklich in eine Notlage oder sind das Güter, die zum Exportieren gedacht waren? Inwiefern steht es immer so gegeneinander? Und man muss auch sagen, als erste Maßnahme, das hatte ich vorhin vergessen, wurden jetzt eben auch freigegeben, dass eben sogenannte ökologische Vorrangflächen genutzt werden dürfen, um dort Gras und Klee für die Kühe zu ernten, eben als Futter, um dies zumindest jetzt erstmal diese Phase zu überbrücken. Und außerdem kriegt die Landwirtschaft auch durch die EU noch Gelder. Das sind zwei Fonds, die da entscheidend sind. Einmal der EGFL-Fonds, also der Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft, und der ELEER-Fonds, also der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des landwirtschaftlichen Raums, muss man sich jetzt nicht unbedingt merken. Insgesamt kriegt Deutschland aber ca. 7 Milliarden Euro jährlich, nur in diesem Bereich. Und mehr kriegen eigentlich nur Frankreich und Spanien. Aber wie gesagt, Deutschland eben in der Top 3. Und man muss sagen, dass eben auch im Bundestag eine relativ große Lobby vorhanden ist. Der Deutsche Bauernverband hat ungefähr 90% aller landwirtschaftlichen Betriebe auch unter sich vereint und ist eben Schirmherr von 18 Landesverbänden und ist insofern relativ stark vertreten, dass auch in der vergangenen Wahlperiode deutlich mehr Abgeordnete auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund hatte und es eben auch immer wieder Personen gibt, wie also Johannes Röhring kann man hier als Beispiel nennen, der eben eine Reihe von entgeltlichen Tätigkeiten hat, auch in gewissen Aufsichts- und Beiräten, in Agrarunternehmen und dann eben auch im Landwirtschaftsausschuss gleichzeitig sitzt und eben gerade die CDU sich eben auch häufiger stark macht, eben für die Bauern- und Landwirtschaftsseite oder Bäuerinnenseite. Und das äußert sich eben auch zum Beispiel bei dem Glyphosat-Vorfall, dass Deutschland ja dagegen gestimmt hat, also gegen ein Verbot von Glyphosat auf europäischer Ebene gestimmt hat. Das sind so diese Momente, wo man diesen Einfluss sehen könnte, wobei Lobbyarbeit natürlich auch überhaupt nichts Schlechtes sein muss, ist aber einfach doch sehr auffällig ist, wie stark auch diese Industrie ist. Dementsprechend ist es eben auch schon ein Bereich einfach, der sehr stark unterstützt wird bereits, würde ich behaupten, also sowohl von europäischer Seite aus, als eben auch durch gesetzliche Rahmenbedingungen einfach auch begünstigt wird. Obwohl es dann natürlich auch neue Entwicklungen gibt, da wird sich zeigen, inwiefern jetzt sich eben auch andere Lobbyisten, Tierrechtler etc. Oder eben auch die Seite, die sich für einen ökologischeren Anbau einsetzt, durchsetzen kann. Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu? Würdest du dir wünschen, dass sie eben in diesem Extremfall unterstützt werden vom Bund?
Ich glaube, oder ich möchte da zugegebenermaßen eher noch etwas vorsichtiger sein, was eine Festlegung angeht. Zum einen, ist das zugegebenermaßen ein Thema, das ich, bevor du mir gerade diesen kleinen Input hier gegeben hast, mich noch nicht so sehr damit beschäftigt habe. Zum anderen aber tatsächlich auch, es tatsächlich für sinnvoll erachte, die tatsächlich am ich weiß nicht, Ende des Jahres oder in der Zukunft zu schauen, wie denn tatsächlich dann die Ausfälle sein werden. So, weil ich glaube, wir haben jetzt zwar ein paar sehr extreme Wochen hinter uns, aber genau, die Frage ist ja, wie, du meintest das vorhin schon, wie teilweise vielleicht durch Preisausgleiche oder so, das doch noch abgefedert werden kann. Und deshalb möchte ich mich aufgrund meines fehlenden Wissens und ich finde einer Zeit, die man diesem Thema noch geben kann, da doch eher noch etwas zurückhalten mit einer Aussage.
Also ich bin eben auch noch sehr unschlüssig, gerade weil es sich eben doch um enorme Summen handelt. Mich würde auch mal interessieren, das habe ich leider nicht gefunden, eine Aufgliederung, wie groß dann die Betriebe sind, die es betrifft. Also ob man nicht auch gucken könnte, ob man es daran koppelt, beziehungsweise auch an der, an der Härte des Ausfalls. Also wenn es so und so viel Prozent des Einkommens ausmachen, also des durchschnittlichen Einkommens des Betriebes, dass man dann unterstützt, also dass man eben auch so eine Härtefallregelung sozusagen hat, ab der man eingreift. Ich weiß jetzt nicht auch, wie das rechtlich möglich ist, nur was mir so vorschwebte, um es mal so zu formulieren. Bin aber auch gespannt, wie viel es jetzt im Endeffekt ist. Ich meine, man muss eben auch sehen, dass die Preise eben nach wie vor was sind, was eigentlich mittlerweile ja sich global ergibt. Dementsprechend ist es halt auch immer schwierig, wenn dann national so ein Problem auftritt. Wobei man ja sagen muss, dass eben doch in einigen Teilen Europas das Problem eben vorherrschte und als europäischer Markt ist man doch schon wieder eine ganz andere Größenordnung. Darum bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Es soll ja Ende August jetzt die Erntebilanz herausgegeben werden und dann nimmt auch die Entscheidung von Frau Glöckler. Das Finanzministerium hat aber schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall nicht die Milliarde bezahlen werden. Also so klang es zumindest, dass sie wahrscheinlich einen kleineren Betrag, wenn dann, beisteuern würden. Okay. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel 2003, diese 72 Millionen Euro hat einmal der Bund bezahlt und 72 Millionen Euro haben die Länder bezahlt. Also das war eben auch so eine gekoppelte Lösung sozusagen und eigentlich sind die Länder ja auch zuständig. Also vielleicht gibt es da auch wieder ähnliche Zusammenarbeiten.
Ja, genau. Ich glaube, da bedarf es jetzt tatsächlich zumindest noch der zwei Wochen oder so, mindestens bis Ende August. Ich finde es tatsächlich auch spannend, dass es ja anscheinend tatsächlich eine Frage des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu sein scheint, diese Entscheidung zu treffen, ob denn jetzt quasi da Gelder als Ausgleich quasi zur Verfügung gestellt werden. Das, genau, das würde mich so ein bisschen interessieren, wie da die Entscheidungsfindung stattfindet, ob es da, keine Ahnung, wie das einfach funktioniert. Das fände ich ein bisschen interessant, aber genau, vielleicht, da das ja anscheinend auch nicht so ein häufiger Fall zu sein scheint, wenn wir betrachten, dass das letzte Mal 2003 der Fall war, dann, ist das vielleicht auch etwas zu in die Tiefe gehend.
Ja, also ich schaue nochmal kurz nach, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Prinzip doch der Bundestag entscheidet. Aber natürlich, wenn die Regierung da was vorlegt, dann gibt es natürlich entsprechende Mehrheiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem noch durch den Bundestag gehen muss. Ich weiß es aber auch nicht genau.
Stimmt, da hast du vollkommen recht. Das würde natürlich Sinn ergeben.
Aber wir können natürlich da auch kurz dann nochmal in dem kommenden Podcast drüber sprechen. Wenn dann nämlich schon hoffentlich die Entscheidung gefallen ist und es nicht nochmal hinausgeschoben wurde. Und dann hören wir uns auch wieder in zwei Wochen sozusagen, ohne Sommerpause dazwischen.
Genau. Dann werfen wir dann nochmal einen Blick zurück und halten euch quasi auf dem Laufenden.
Genau, vorher eine Zusammenfassung.
Ja.
Und zwar fange ich an, denn du hast heute angefangen mit deiner Rückmeldung. Leider war dies ziemlich ernüchternd. Wir müssen nämlich leider sagen, dass bei der ersten Anfrage, bei der IFG-Anfrage, Informationsfreiheitsgesetz, dass in dem Innovation Council es keine neuen Informationen gibt, denn alles, was gesagt werden musste, anscheinend uns die Presse schon mitteilen konnte und wir da leider keine neuen Erkenntnisse haben und auch der Brief von Donald Trump an Angela Merkel bleibt ihr Geheimnis.
Und du hast uns einen kleinen Einblick gegeben, wie Google doch versucht, auch auf dem chinesischen Markt wieder mehr Fuß zu fassen und mit ihrem Dienst Dragonfly eine Suchmaschine zu bauen, die eher den Ansprüchen der chinesischen Regierung entspricht und dementsprechend Zensurvorhaben umsetzt und wie doch aber tatsächlich auch der Google einiges an Kritik entgegenschlägt.
Genau, dann hast du uns etwas über den Lehrermangel angesichts der anstehenden oder des anstehenden Beginn des Schuljahres berichtet. Und zwar sind wir dabei beide zum Schluss gekommen, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass es ein Thema ist, was man hätte früher angehen können und müssen, zumal es ja auch ein Problem war, das sich angebahnt hat und jetzt gerade Bundesländer teils sehr kreative Lösungen haben, teils auch Dinge, die schon lange vonnöten waren, wie zum Beispiel die Angleichung von GrundschullehrerInnengehältern. Genau. Und da hoffen wir nun, dass sich etwas bewegt.
Richtig. Und zu guter Letzt hast du uns einen kleinen Überblick darüber gegeben, was für Auswirkungen doch die Temperaturen und die daraus resultierenden Dürre der vergangenen Wochen und Monate auf die deutschen Landwirtschaftsbetriebe hatten. Und hast das Ganze verknüpft mit einem allgemeinen Überblick, wie es denn überhaupt mit Subventionen von Landwirtschaft aussieht. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir doch in 2 Wochen darauf nochmal schauen müssen, um euch dann tatsächlich konkrete Informationen dazu zu geben, wie es diesen Sommer aussieht und ob eventuell tatsächlich der Bund oder die Länder Landwirtschaftsbetrieben, die durch die vergangenen Wochen etwas leiden mussten, doch Unterstützung zur Verfügung stellt.
Und dementsprechend hören wir uns wieder in 2 Wochen. Das war Politisiert, der junge Politik-Podcast mit Leonard Wolf
und Samantha Joe-Klug.